Ja, guten Tag. Eine neue Folge meines Podcasts mit einem Menschen aus Köln, mit dem ich hoffe, und das weiß ich auch, ein interessantes Gespräch haben werde. Es geht um Kunst und Kaffee, sage ich mal so, und einen Namen, den vielleicht viele Kölner, ich hoffe, sie schon gehört haben und vielleicht schon getrunken haben. Ich habe heute hier im Studio Heribert Chamon. Hallo Heribert.
Ja, moin Andreas.
Vielen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast bei deinem ausgefüllten Terminkalender. Heribert Chamon soll sich am besten jetzt gleich mal selber vorstellen, aber viele können vielleicht schon was mit dem Namen anfangen in Bezug auf Kaffee. Da kommen wir später zu. Heribert, wer ist Heribert Chamon?
Ja, habe ich ja eben schon gesagt, eine gute, interessante Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich die beantworten soll. Also wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, ich bin in Köln geboren, im St. Anna-Haus. Die ersten 4 Jahre habe ich vor kurzem erst festgestellt, auf der Fendorstraße aufgewachsen, da wo das Kaffeegeschäft von meinem Vater gewesen ist.
Dann Kreise, ne?
Genau. Ja. Und dann rübergezogen nach Bickendorf und dann in Bickendorf aufgewachsen und dann mal ein Jahr in Berlin gewesen, 73, 74, nach der Lehre, direkt nach der Lehre, um so mal die große, weite Welt zu schnuppern. Na? Und dann immer, dann habe ich die VWA in Köln gemacht, also die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, und dann geheiratet und dann Kinder gekriegt und dann, dann die Branche gewechselt vom Metallhandel in den Schrotthandel, dann praktisch von 1981 bis 2020 Schrotthandel gewesen, davon 25 Jahre international. Und dann habe ich 2008 die Familienkaffeerösterei von meinem Bruder gekauft. Und mein Sohn war gerade fertig mit dem Völkerrechtsstudium. Und dann hat der hat einen Plan. Und dann haben wir dann die Kaffeerösterei aufgebaut.
Also du hast erstmal einen Umweg gemacht, um dann da wieder hinzukommen, was Familientradition ist.
Ja, ich hatte damals nach dem Studium, was ja berufsbegleitend war, habe ich gesagt, okay, wenn alles schief geht, dann könnte ich immer noch von meinem Vater die Kaffeerösterei übernehmen. Und dann hatte ich das irgendwann, war so wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, so ein NLP, ne, so unterschwellig. So, dann haben wir das denn gemacht. Ne.
Und das ist die älteste Kaffeerösterei, die es in Köln gibt?
Ja, das ist die älteste Kaffeerösterei aus dem Grunde, weil die ältere Löwenkaffee, die sind 2006 weggezogen. Mhm. Und eine Kaffeerösterei muss in Köln.
Also wie Kölsch, ne?
Ja, ja. Und dann sind die nach Troisdorf. Aber da kann man sehen, 2006 hatte das alles gar keine Bedeutung. Ne? Kaffee war so verkommen zu einem Basisgetränk, Basisträger für Milch und Zucker, so wie holländische Tomaten, Basisträger für Pfeffer und Salz. Ne? So, und das kam dann durch Starbucks. Ist denn so dieses Bewusstsein für Kaffee überhaupt mal gewachsen? Wo kommt der Kaffee her und Fairtrade und diese ganzen Sachen? Wo kommt das? Und ja, auf dieser Welle sind wir dann oben, ehrlicherweise, mit nach oben getragen worden.
Und die Spitzenbewertung war dann Kaffeeröster des Jahres?
Ja, da war Kaffeeröster des Jahres 2019. Da haben wir überhaupt gar nicht mit gerechnet. Man weiß nicht,
dass deutschlandweit, ne? Oder?
Ja, die einen sahen deutschlandweit, die anderen sahen im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und ich wusste zwar, dass es diesen Titel gibt, aber wir wussten überhaupt nicht, dass wir im Wettbewerb sind. Und die kamen dann plötzlich Anfang 2019, so im Frühjahr, und sagten, ihr seid jetzt Kaffeeröster des Jahres. Und dann haben wir gesagt, schön. Ne, das ist toll. Und dann kamen die dann und sagten, ihr habt schon 3, 4, 5 Jahre bei uns auf der Shortlist gestanden, ne, aber dieses Jahr seid ihr denn geworden. Und das Interessante war, die haben bestellt, die haben Kaffee bestellt, die haben Kaffee reklamiert, um dann zu gucken, wie reagieren die, ne, so, und wie authentisch sind die. Und dann sind wir 2019, da war die Überschrift bei der Krämer, es kann nur einen geben. Na, und das passt auf meinen dicken Kopf.
Ne? Also, ja, das ist ja auch dann eine tolle Geschichte, vor allem für dich und für deine Mitarbeiter. Ich meine, das ist ja nicht nur Heribert Chamon, da ist ja eine ganze Menge im Hintergrund. Und das, ich glaube, gerade wenn man mit so einem Lebensmittel wie Kaffee arbeitet, dann braucht man Menschen, die auch dafür brennen.
Ja, das ist einfach so. Ich hatte dann jemand gefragt, ist das ein Ausbildungsberuf, Kaffeeröster? Nein, das sind Leute mit Leidenschaft. Ja. Ne? So, alle, die zu uns gekommen sind, konnten nicht rösten. Die haben bei uns rösten gelernt. Oder diese hier, wir haben haben Leute, die wir dann auf Wettbewerbe, die kamen dann, wollten auf Wettbewerbe, haben gesagt, okay, fahr da hin, wir bezahlen das, alles in Ordnung. Und dann sind wir auch hingegangen und haben uns darum gekümmert, wo kommt der Kaffee her? Ne? Da wir diese gegen, also ich persönlich bin gegen Labels. Mhm. Also Fairtrade, ja. Rainforest und so, das sagt für mich überhaupt nichts, weil ich eben
aus dem Schrott... Kann man auch nicht nachvollziehen, ne?
Ja, weil ich aus dem Schrotthandel komme, ja. Ne? So, dann war Anfang der 90er Jahre, war dann so eine ISO-Norm. Mhm. Dann musste dann die Organisation, musste klar sein, aber das Produkt war vollkommen uninteressant. Es ging nur um den Organisationsweg, diese ISO-Norm. Diese Anforderungen kamen damals aus der Automobilindustrie. Und dann, als ja diesen Skandal war, habe ich gedacht, warum gehen die nicht nach dieser ISO-Norm vor? Da steht doch alles drauf. Wer ist verantwortlich? Ne? So, aber der Staatsanwalt kannte das wahrscheinlich nicht. Ne?
Ja, manchmal.
Ne? Ja, deshalb ist das so, gekommen wird die Kommunist. Ne? Keiner war irgendwie, wusste keiner. Ne? Ist irgendwie so plötzlich, wie kommt Spinat aufs Dach? Ne? So, keiner wusste Bescheid. Und deshalb war ich gegen die, gegen diese Label. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kümmern uns lieber selber drum. Wo kommt der Kaffee her? Wie läuft das da ab? Dann hatten wir eine junge Frau aus Ecuador, die bei uns gearbeitet hat. Die ist dann
du hast sehr viele internationale Mitarbeiter, ne?
Ja, Gott sei Dank. Ja. Also Gott sei Dank. Also wir haben Chinesen gehabt, als Chinesin. Dann zwei Brasilianer. Dann aus Mexiko. Dann aus Persien. Aus der Türkei. Also ich bin froh, dass wir so einen, schon seit Jahren so einen Mix haben, so einen internationalen Mix haben, weil das weitet. Ne? So, ich bin so aufgewachsen, die Welt ist groß und die Welt ist schön. Ne? Und gibt einfach, man muss reisen. So Wilhelm Busch, Reisen bildet. Und was so jetzt so in die letzten Jahre so kommt, dieser Mief der Kleinbürger, ne? Dieses Klein-Klein, dieses Klein-Klein-Denken.
Kleine Wagenburg.
Ganz grausam. Wir sind aufgewachsen, so mit der Sache, die Hinge, die ja Dinge stonn und Spinze, das sind die schlechtesten Menschen. Heute ist es denn, der Staat möchte Denunziantentum. Ne? Also ich verstehe es ja nicht. Ne? Also ich bin froh, dass wir weit denken können. Ne? Also wir haben noch zwei russische Mitarbeiter, wir haben... immer so ein Mix. Ne? Mhm. Und ich finde das toll.
Nein, das ist auch toll. Also wir kommen ja nachher zum Laden und so weiter. Das ist, also jetzt sieht man diese ganze berufliche Laufbahn mit vielen, ja, Umweg ist glaube ich falsch, mit vielen Abzweigungen, aber wieder und im Endeffekt wieder auf die Hauptstraße zu kommen und das dann weiterzumachen, was die Familie gemacht hat, mit dem Wissen, was man vorher alles schon erlebt hat. Und das ist die eine Seite. Und dann, ich will diesen Podcast überschreiben, wie gesagt, Kunst und Kaffee. Weil wenn man dich im Laden besucht oder wenn man deine Rösterei besucht, dann hängen da große Kunstwerke. Oder es finden im Laden finden Musikkonzerte mit Künstlern statt und so weiter. Das ist ja auch nicht gewöhnlich. Das muss man ja auch. Was treibt dich denn dazu? Was spielt Kunst für eine Rolle in deinem Leben?
Also, ich hatte eine Tante, die Schwester von meinem Vater. Und die war anders. Also anders, auch in der Familie anders. Und die hatte mir zur Kommunion ein Mäppchen geschenkt. Mit einem Pferd von Picasso drauf. Und dann hat die mir als Kind Bilderbücher mitgebracht, die anders waren. Jonas der Angler zum Beispiel. Also ein Pariser Angler, der in der Seine fischt und immer größere Fische fangen will, zum Schluss ein Wal am irgendwo, ein Wal, und dann zum Schluss ist er wieder an der Seine mit den anderen. Ich sehe den jetzt so vor mir, birnenförmig mit so einer Baskenmütze. Und die war Übersetzerin in Kamerun und die brachte ein Bild, hängt heute bei mir zu Hause, so ein großes afrikanisches Bild mit, also von einem Einwohner gemalt mit Erdfarben. So impressionistisch, aber und damit kam also die Kunst in mein Leben.
Das ist doch wichtig. Ich meine, das, was du jetzt gerade erzählst, das wünscht man sich doch vielen, dass sie einfach auch von irgendjemand darauf hingewiesen werden, dass es da noch eine Welt gibt, die sich zu erschließen lohnt. Und wenn man so eine Tante hat, ne, ich habe in meiner Familie auch so, ich habe einen Onkel, der nach Brasilien ausgewandert ist und den ich sehr früh als junger, also 16-Jähriger schon besucht habe, der hat mich auch verändert. Ja. Auch durch seinen Lebensweg und alles. Aber ich finde, das ist gerade, oder dieses Reisen, was du auch sagtest, dieses Weitläufige. Vorträge. Das macht doch die Menschen aus.
Das ist absolut. Doch. Das ist ja etwas, weil auch diese Völker Verbindung bringt, also die Völker so das verstehen. Hm. Also mein Vater, der war ja der im Jahrgang 15, haben die sich immer gesagt, in diesem Alter, die sagten, ich bin Jahrgang 15 oder Jahrgang 16 oder so. Und der hat dann erzählt, so wie er Russland erlebt hat im Krieg. Hm. Und er hat immer davon gesprochen, wie schön dieses Russland ist. Und so bei uns in der Familie sind immer so in jeder Generation zwei, drei, die dann, wenn alle nach rechts laufen, laufen die anderen nach links. Und wenn 1000 Leute nach da sind, dann sagst du, da kann ich nicht hingehen, muss ich in die andere
Richtung. Mach meinen eigenen Weg.
So. Ne? Und dann war damals schon, als ich in Berlin war, war das Interesse an Russland. Ich war damals bei Otto Wolf. Otto Wolf war Osteuropa und Russland und China. Ja. Und hatte damals auch so ein, die, also etwas später die Biografie von dem Bertolt Beitz gelesen, mit Polen und diese ganzen Sachen, der ja auch praktisch wie so ein Schindler Juden gerettet hat.
Und beide dann, waren wichtig für die Ostpolitik von
Willy Brandt, ne? Absolut. Das waren für mich so Vorbilder in dieser, also ich habe keine Vorbilder, aber oder ich lehne die ab, aber das waren Leute, die inspirierend waren.
Da kann man sich so orientieren dran.
Da kann man sich orientieren, weil die anders dachten. Also man muss anders denken. Und dann war natürlich, dann, als die Möglichkeit war, als der Osten so aufging, und ich war im internationalen Schrotthandel damals schon, da bin ich nach Polen geflogen oder gefahren, nach Wroclaw. Und dann der nächste Schritt war St. Petersburg. Das war 1993 vor Weihnachten.
Da war ich in Kaliningrad.
Siehst du, ne? In Kaliningrad bin ich nicht hingekommen, aus dem einfachen Grund, weil ich den Flieger verpasst habe. Ne? Stand ich auf der Düsseldorfer Brücke und der Flieger war ohne mich. Deshalb bin ich nie nach Kaliningrad gekommen. Das ist
jetzt unmöglich.
Aber St. Petersburg war ich, also, ja.
Warst du bei den Weißen Nächten?
Weißen Nächten, vollkommen überbewertet. Du kannst nicht schlafen, weil
das Licht nicht ausgeht.
Ja. Das ist dauernd hell. Und die Brücken werden hochgeklappt, du kommst also nicht mehr zurück. Also, das Interessante war, die Russen hatten keine bunten Köpfe. Ne? So, der Kalte Krieg war vorbei und ich bin mit dem Schrotthändler, dann mit dem Metallhändler in St. Petersburg gewesen und wir waren in der Eremitage und haben da den Matisse gesehen. Und dann war eine junge Frau, die hat gesagt, sie würde uns das führen. Und dann sagt, okay, was kostet? Und die hatte Handschuhe mit Löchern. Ne? Handschuhe mit Löchern. Und die Leute hatten Hunger. Ne? Also man, und hier hat das ja keine Sau interessiert. Ne? Und ich habe zum ersten Mal dann bewusst einen Fluss gesehen, der vereist war. Also die Neva und die Malinka-Neva. Und dann diese Begegnung mit den Russen. Das war für mich also erhellend. Also der große Schrotthändler und ein persönlicher Freund von mir, der war Professor für Optik und er hatte über 400 Patente und war mit einem Physiker zusammen und die beiden hatten den Schrotthandel gemacht. Ne?
Auch ein bunter Weg. Ne?
Total interessant und der war auch im Kuratorium für die Eremitage, also bin dann durch den Seiteneingang in die Eremitage gekommen und auch in die Schatzkammer und diese ganzen Sachen. Also ich hatte dann, oder ins Theater, ne? Und ins Ballett. Also für mich war das eine vollkommen neue Welt und auch diese persönlichen Lebensläufe waren interessant. Ne? Weil das ist so, Andreas, wenn du dann irgendwo in Urlaub gefahren bist, die Welt ist überall schön, denn Interessante sind die Menschen.
So ist es. Ne? Das genieße ich jetzt an Italien, weil ich durch meine italienische Frau natürlich einen ganz anderen Zugang habe. Und ich fühle mich am wohlsten, wenn ich mit den Nachbarn in der Trattoria sitze und die von ihrem Leben erzählen. Und wenn man dann sieht, wie die teilweise auch schwer arbeiten müssen und auch keine Perspektive haben, aber trotzdem total glücklich sind und wir haben so viel Spaß da. Und wenn ich Gäste habe, ich bin ja, hatte die Chance, mein ganzes Leben, so ähnlich wie du, auch jede Chance zu nutzen, ins Ausland zu kommen. Ich habe alle Kontinente bereist. Ja, und heute kommt die Welt zu mir. Das ist auch eine tolle Sache. Ich möchte das beides nicht missen. Das eine hat mich geprägt und jetzt kommt es zurück im Grunde genommen.
Das ist, fällt mir immer ein, dieser André Heller, ne?
Ja.
Der hat ja ein Lied, am Ende aller Reisen weiß man doch nur, die Welt ist rund.
Richtig.
Und die wahren Abenteuer sind im Kopf. Ne? Also mit so, wenn ich so zurückgucke und auch heute sehe, dann sehe ich, boah, ne? Die wahren Abenteuer sind im Kopf.
Aber ich glaube schon, dass wir beide, wir sind nicht weit, glaube ich, vom Alter auseinander, dass wir, glaube ich, in einer Zeit wirklich Glück hatten. Also auch, was du jetzt gerade über St. Petersburg gesagt hast, was ich über Kaliningrad, die Generation jetzt, in der jetzigen, heutigen Situation, die haben die Chance nicht, diesen Austausch wahrzunehmen, weil es eben so ist, wie es ist im Moment, dass die Welt völlig aus dem Fugen geraten ist.
Absolut. Das ist total traurig. Also traurig zu sehen, wie diese Chancen alle verdummt wurden. Also wirklich verdummt wurden, weil halt eben Machtinteressen dahinter stehen. Oder, also Geld. Hm. Ne? Geldinteressen, finanzielle Interessen. Und wenn ich das Ganze so jetzt sehe, ich war immer geschichtlich interessiert. Und bin ja aufgewachsen mit der Generation, also mit Leuten aus dem Ersten Weltkrieg. Und Leuten aus dem Zweiten Weltkrieg. Also ich weiß, als ich erstmal nach Amerika geflohen bin, da saß ich neben einem älteren Herrn im Flugzeug und er hatte so ein kleines eisernes Kreuz am Revers. Da sag ich, das ist interessant, warum denn das denn? Er sagte, ich war im Ersten Weltkrieg Jagdflieger. Ne? So, und habe jetzt in Amerika schon seit Jahren 2 Supermärkte. Ist mir letztens noch eingefallen, die Geschichte. So, und wenn man das denn so sieht, 1965, da waren die Leute, die gingen aus dem Ersten Weltkrieg, die gingen gerade in die Rente. Mein erster Lehrer, Kusch, ne? So der, wenn wir in der Turnhalle waren, dann kletterte der Tau hoch und sagte, ein Tau ist immer wichtig, wenn man in einem Schützengraben liegt, dann muss aus dem Schützengraben raus. So, und wenn mein Vater dann in der Rösterei dann kam, morgens 4, 5 Polizeiwagen und das waren Jugendfreunde von meinem Vater, die kannten sich aus der Marianischen Kongregation. Und dann haben die da gesessen und das Thema war Krieg. Ne? Also,
das war ihre Lebenserfahrung. Ne?
Ja, da waren die jung, da waren die 20, 25, 30 und das war denen praktisch ihr jungen Erwachsenes sein, was da durchgeflohen ist. Ne? So, und das waren alles total nette Leute. Aber die waren alle beschädigt.
Ja klar, traumatisiert dann auch.
Alle beschädigt. Ja. Na, so, auch weil ich dann hinter in Frankreich gewesen bin, 91, 92, auf dem Schrottplatz in Thionville, da wollten mit mir 1940 nochmal durchspielen. Ne?
Ja, die Franzosen haben das sehr lange noch, gerade diese
ganz,
Generation.
Ganz lange drin gehabt. Ne? So jetzt, wenn du jetzt nach Paris fährst und so, dann sind die so was von freundlich.
Ja, das ist ja die positive Entwicklung eines Europas. Also was Adenauer und de Gaulle gemacht haben, die beiden Völker wieder zusammenzubringen und dann mit viel Bildung, mit viel Austausch und so. Und das gilt ja, ich bin ja in der Städte Partnerschaft Rio-Köln, weil meine Brasilien-Connection sehr eng ist. Und wir versuchen das mit diesen Städtepartnerschaften in Köln ja auch so hinzukriegen, dass wir Menschen austauschen. Wir wollen also jetzt nicht austauschen, sondern sie zusammenbringen. Und im Grunde genommen das weitermachen, was wir jetzt am Anfang des Gesprächs besprochen haben, nämlich, dass man andere Welten kennenlernt. Dass
ja, klar. Also wir waren, ich war mit einem unserer brasilianischen Mitarbeiter vor 2 Jahren in Brasilien und dann sind wir nach Rio und nach Sao Paulo und nach Minas und nach Belo Horizonte. Und in Rio haben wir dann über Adveniat, ich habe das schon in St. Petersburg gemacht, also ich habe da für die Straßenkinder, ich den Wladimir, diesem Professor, gesagt, ich hatte einen Kontakt über die Freie Evangelische Gemeinde zu einer Frau, eine Direktorin von der Peterschule, und die kümmerte sich um die Straßenkinder. Und dann habe ich die Peterschule besucht, und da war so ein kleiner Junge, der saß an einem Mikroskop. Kleine Klassen, 10 Kinder in der Klasse, ne? Ein Lehrer, nicht Frontalunterricht, sondern im Dialog mit den Kindern. Der sitzt also jetzt an dem Mikroskop und ich sage, also zum Übersetzer, Junge, was siehst du? Ne? Und er sagt, ich sehe überhaupt nichts. Ne? Mikroskope sind so scheiße. Und dann habe ich den Wladimir angerufen und habe gesagt, Hans Wladimir, ich brauche 50 Mikroskope. Mhm. Russische Fabrikate, aber
Qualität.
Mhm. Dann kam ich am nächsten Tag kam ich ins Hotelzimmer. In einer Ecke waren flitschneue, verpackte, große Mikroskope. Na? So, dann habe ich die Frau Muschikova angerufen, dann hat die abgeholt, dann konnten die Kinder was sehen. Mhm. Na? So. Und,
kleine, aber wichtige Aktionen.
Wichtige, ne? Sachen. Und die mit den Straßenkindern, die kümmerte sich um die Straßenkinder, die schliefen dann irgendwo in, auf Speichern oder sowas. Da sag ich, wie schützen sich denn vor der Kälte? Ja, das ist schwierig, wir haben nicht genug Decken und so. Also habe ich meine Kontakte angerufen und habe gesagt, hör mal, ich brauche 100 Schlafsäcke von der russischen Armee. Raus, die sind ja wirklich so nicht hier von den Deutschen, dass der dann halt eben
die müssen in Sibirien aufhalten,
ne? So gummiert und du schwitzt ja wie in der Sauna, sondern halt eben, die sind wirklich ganz über 40 Grad minus in den Schnee legen. Ne? So, und dann brachte der die und dann war das also eine tolle Aktion.
Ne? Ja, aber das sind ja die wichtigen Sachen. Also jeder Mensch kann auch mit geringen Mitteln und nur mit Initiative ja viel helfen dabei.
Absolut.
Du hast vorhin mehrfach christliche Sachen angesprochen. Das ist nämlich das dritte Standbein, wie ich das so wahrnehme. Das ist ja auch für dich eine wichtige Welt. Ne? Ich weiß, dass du viele Aktionen oder viele Sachen machst, die auch was mit Kirche zu tun haben. Ist das richtig wahrgenommen?
Hat im Prinzip mit Glauben zu tun.
Ja.
Also ich bin katholisch aufgewachsen.
Ich auch.
Wir waren zu Hause, wir waren keine strengen Katholiken.
Also wir hatten
rheinische Katholiken. Rheinische Katholiken, wir waren katholisch. Mhm. Ne, so, meine Mutter ist nie in die Kirche gegangen, weil die sagte, ich bekomme Platzangst in der Kirche. Die war also befreit. Ne, so, und wir sind neben drei Königen aufgewachsen. Und mein Vater war schon über die DJK mit meiner Mutter zusammen, waren in der Jugendarbeit beim DJK Roland West. Und dann waren die auch in dem sogenannten Klein Moskau. Mhm. Da, unser Kaffeegeschäft war auf der Fenderstraße und Klein Moskau war dann hinten irgendwo da Richtung Silscher Straße. Und dann gab es den sogenannten Kanalblock in der Stäubenstraße. Da war dann der Pastor Jeronimi, der wirklich unkonventionell war, dem die Leute am Herzen lag. Und er hat verschiedene, also Mitarbeiter gehabt, Familie Fett oder die Wesselings oder was weiß ich. Also Leute.
Das waren immer Menschen, ne?
Menschen. Und die sind dann, und er ist dann auch so auf die Menschen zugegangen. Ne? Mhm. Da, wo die Klein Moskau hieß, deshalb war halt eben, da wohnten viele Kommunisten oder sowas wie du, Sozialdemokraten. Ne? So. Und er ist auf die zugegangen. Und dann war so eine Anekdote, die ich immer erzähle, ist dann St. Martin. Und da kommt eine Frau hinzu und sagt, der Pastor, der Martinszug kann nicht gehen. Und er sagt, wieso? Er sagt, ja, ich weiß genau, der St. Martin ist evangelisch. Und dann sagt er, kann trotzdem gehen. Ich weiß nur, das Pferd ist katholisch getauft. Ne? So, solche Leute.
Immer Lösung.
Ne, die haben dann, und meine Eltern machten Ferienläger in Olpe-Volpehausen, dann hinterher auf Texel. Also wir waren schon in dieser katholischen Welt drin. Und da habe ich beibehalten. Und irgendwann hatte ich auch so eine Lebenskrise. Und dann merkte ich, das geht so nicht weiter. Und dann bin ich in eine freie evangelische Gemeinde gekommen, über meine Frau. Und dann wurden diese Worthülsen, die ich hatte, wurden gefüllt. Mhm. Und dann habe ich dann mein Leben übergeben, so wie die das machen. Und das erste Jahr war eine reine Katastrophe. Boah, ich hatte gedacht, ich werde hier nackt über Sandpapier gezogen. Also es war ganz grausam. Das Jahr 2000, ganz furchtbar. Aber zum Schluss.
Man steht auf und wird
größer. Wunderbar. Nee, ja. Zum Schluss hat sich das alles gefügt. Und also, wenn ich überlege, in welchen Situationen ich in Sibirien oder in New York oder in Portland oder sonst irgendwo gewesen bin, oder geschäftliche Situationen, ich bin gerettet worden. Mhm. Und auch dieser Weg aus dem Schrott raus in den Café, das war ein geführter Weg.
Mhm. Und die Liebe zur Kunst und das alles.
Die Liebe zur Kunst, das gehört alles irgendwie zusammen. Mhm. Und ich kann also nur sagen, also ohne Glauben wäre ich untergegangen. Also ohne dieses Bekenntnis auch zu Jesus Christus. Ne, das ist ja das Fundament, auf dem ich stehe. Ne, das ist das Fundament. Also ohne das wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und ich wäre komplett komplett untergegangen. Also die Versuchungen waren da komplett und der Weg war auch schon in diese Richtung komplett unterzugehen. Also da bin ich wirklich gerettet worden.
Ja, das ist doch toll. Und vor allem, das ist auch gut für uns, dass es dich heute so gibt, wie du bist.
Ja, danke.
Und dass du die ganzen Aktionen und Sachen, die du jetzt auch gerade so angerissen hast, ich meine, man könnte mit dir 5 oder 6 Stunden reden, weil dein Leben ist ja zum Glück so bunt. Und ich finde das auch ganz gut, wenn man zu seinen Schwächen steht und aber auch sagt, wie man da rausgekommen ist. Und wenn dein Weg eben so ist, wie er ist, dann ist das nur mit Hochachtung anzusehen. Also ich kann nur allen möglichen Leuten empfehlen, die in Köln mal in die Venloer Straße kommen, da einfach bei dir in den Laden zu gehen, sich das anzugucken. Ab und zu finden da auch Live-Konzerte statt, auch mit lokalen Bands. Die Kunst, die da hängt, oder die auch du machst ja auch Führungen in deiner Rösterei. Das habe ich auch schon mal genießen dürfen. Das ist immer hochspannend. Da hast du ja wirklich alle möglichen Leute, die in Köln irgendwie Interesse an sowas haben, sind bei dir. Bevorzugst du, sondern interessante Menschen, die du lädst du da ein, und das sind immer 1-2 Stunden, die hochspannend sind.
Ja.
Also das finde ich toll.
Mit den Konzerten war in der Pandemie, bin ich darauf gekommen. Da kam der Helmut Wiemer und war ein Kunde von uns. Und er sagte, ob man nicht irgendwie was machen könnte. Und unser Grundstück ist ja Fenderstraße, Gumprechtstraße. Und wenn er in der Gumprechtstraße ist ja die Anlieferung und das ist eine Baulücke. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist eine gute Sache. Wir gehen hin und machen wie die Beatles so ein Konzert auf dem Dach.
Ja.
Ne? So, jede Woche eine andere Band, denn die hatten ja wirklich Probleme. Das ist ja so, man vergisst ja schneller, weil es ja auch bewusst rausgedrückt wird, was die Pandemie überhaupt alles bewirkt hat.
Genau.
Und welche Zäsur das gewesen ist für jeden und für Künstler ganz besonders oder für Kaffeebesitzer. Also wie der Staat da reingegriffen hat. Und wenn man das sich mal kritisch anguckt im Nachhinein, dann wundert man sich, wie das überhaupt passieren konnte. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, pass auf, du hast die Kontakte. Ich kläre das ab, dann machen wir jede Woche Samstag machen wir ein Konzert auf dem, wir bezahlen einen festen Betrag und sind auch großzügig dabei, weil die Leute davon leben müssen. Klar. Wenn man also nicht so ein Hutkonzert, da finde ich sowieso das Letzte, ne? Also ich persönlich finde das Letzte, aber andere finden es gut, ne? So, ich finde das respektlos den Leuten gegenüber. Auf jeden Fall lief denn einer draußen am Alpner Platz rum vom Ordnungsamt, sag ich mal, dahin sehen so unsere Anlieferung und ich möchte da Konzerte auf dem Dach machen. Meinen Sie, ich brauche eine Genehmigung? Ich sagte, da können Sie aber von aussehen. Dann habe ich den Würges angerufen, damals noch den Bezirksbürgermeister von Ehrenfeld. Und der gab mir dann eine Anschrift, dann habe ich dann dahin geschrieben und ich bekam auch unheimlich schnell eine Antwort. Derjenige, der angeschrieben hat, hat weitergegeben an die dafür zuständig war. Und dann war dann so, dann wir mussten, also die Idee wurde begrüßt, wir müssten eine statische Berechnung machen. Also dieser Anbau, der ist 1958 gemacht worden und die Leute konnten nur Bunker. Ne? Also die da das Beton gegossen haben, ja. Das war Westwall oder Atlantikwall oder so. Also Statik, gut. Dann haben die gesagt, dann müssten wir vorne 1,5 Meter Gitter dran machen, damit der keiner runterfällt. Dann müssten wir dafür sorgen, dass nur alle 20 Minuten gespielt würde und jetzt die Leute unten 1,50 Meter Abstand hätten. Wir wären dafür zuständig. Und dann müsste die Gumprechtstraße gesperrt werden von der Stadt und das würden sie nicht machen. Damit war die Idee weg. Ne? So, dann hat sich ja 2022 löst.
Also man prüft nicht andersrum, ob sowas möglich ist, sondern man erklärt dir, was alles nicht möglich ist.
Ja, man kommt dann hinter. Man subsumiert unter dem Titel geht nicht. Ne? Und ich begründe jetzt, warum das nicht
genau
geht.
So,
ja. Ne? So, also ich habe so den Eindruck, ich habe nichts gegen die Verwaltung in Köln. Also ganz ehrlich nicht. Wenn jeder über die Verwaltung schimpft, ich habe keine negativen Erfahrungen. Aber die Sachen, die in anderen Ländern so charmant sind, wo hier die...
Wo wir hinfahren, um uns das anzuholen.
Wo wir hinfahren und sagen, boah, super, toll, ne? Ja. Boah, wieso, ne, klasse. Das ist bei uns nicht möglich. Oder nur in ganz, also mit großen Schwierigkeiten möglich. Oder mit Auflagen, wo jeder sagen würde, warum soll ich das denn machen? Mhm. Ne? Also ich trage das finanzielle Risiko, das wirtschaftliche Risiko, muss Geld in die Hand nehmen, muss Genehmigung bezahlen, weiß nicht, was dabei zurechtkommt, aber ich bin persönlich in der Haftung und die sagen mir von vornherein, wenn das schief geht, bist du reif. Mhm. Ne? So, da wird sehr, sehr viel Kreativität zerstört. Ne? Auch so im Vorfeld schon wird dann vieles kaputt gemacht. Und hier haben wir dann gesagt, okay, nachdem die Pandemie dann vorbei war, dann habe ich dann hier Bernd Dellbrügge.
Zudem habe ich auch noch zwei Fragen, weil der hat ja auch so eine Erfahrung gemacht mit seinen Parkkonzerten, wo er sich dann während der Pandemie dahingesetzt hat mit einem Kollegen und gespielt hat und dann plötzlich durfte er das nicht mehr.
Ja.
Also wie man sowas entscheiden kann.
Also das ist, wie soll ich sagen, das ist traurig. Mhm. Ne?
Ja.
Also und die Geschichte ist im Prinzip grotesk. Mhm. Die sitzen auf der Parkbank, ja. Er und der Meister.
Ne? Der eine spielt Saxophon.
Er spielt Saxophon und der Meister, der spielt Trompete. Das ist der hier, meine Sitzung. Ne?
Ja, also, genau.
Der spielt ja auch Alphorn. Ne, der hat auch bei uns schon
Alphorn gespielt. Der war jetzt neulich in der Volksbühne zum Roten Sofa und da hat er auch Alphorn gespielt.
Ja, das ist
Wahnsinn. Wahnsinn.
Wenn man den so sieht, denkt man Postobersekretär. Und dann,
der hat das Faustdicke
positiv. Der hat wirklich... dicke, ne? Und ja. Dann lächelt er immer so, ne? Und dann denkt man, na, da ist es, aber da ist was dahinter. Und die sitzen da und dann kommt ein Auto mit dem Ordnungsamt angefahren, durch den Park, durch den Rochuspark. Und dann kriegen die eine Strafe, weil sie halt eben da gespielt haben.
Ja, da fällt einem nichts mehr ein.
Aber das ist die Geschichte, was ich eben sagte, dieser kleinbürgerliche Mief, ne, dieses Klein-Klein. Ne. Und weißt du, Andreas, wenn die das jetzt demnächst noch mit KI machen, dann wird das noch schlimmer.
Ja, klar.
Ne, weil KI entscheidet ja nichts Menschliches, sondern die haben ja keine
Bankwart,
sondern Paragraph so und so, Durchführungsverordnung so und so, so sofort abführen, am besten wegsperren für 3 Jahre, weil die öffentliche Ordnung gestört haben. Ne? So, dann ist ja im Prinzip asozial. Die ganze Sache ist asozial.
Also ich würde noch nicht mal diesen beiden Kollegen, die vom Ordnungsamt persönlich eine Vorwurf machen, die müssen das ja umsetzen. Ne?
Ja,
aber es ist niemand im Bereich der Verantwortung, sagt, müssen wir das wirklich so machen.
Also, ne? Weiß ich nicht. Weißt du, das ist erstmal so, kennen Sie die Sache mit dem Befehlsnotstand?
Ja, 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 ja.
Man kann ja auch vorbeifahren.
Okay, ne? Gut.
Man kann sich auch hinstellen und kann auch
anderswo zuhören. Anderswo Streife fahren, ja,
ne?
Genau.
Kann sagen, boah, klasse, super Aktion, finden wir gut, ne? So, und die fahren ja bei anderen Sachen, fahren sie auch vorbei. Ne? So, und das lag ja in ihrem persönlichen Entscheidungsbereich. Ne?
Okay, ja.
So, und das finde ich im Prinzip früher dieses Kölsche. Ne? So, wenn der Peterwagen bei meinem Vater vor der Haustür stand, dann gingen die Polizisten zum Metzger, zum Bäcker. Mhm. Der Obermeister Ömüller hat Hunger. Ne? So, dann holten die, bezahlten das nicht. Ne? Dann kamen die zu uns, dann wurde ein Kaffee getrunken und dann fuhren die wieder. Ne? So, das war ein Miteinander. Die Polizisten, die dann auch die Streifen, die dann gegangen sind, die wussten, was in ihrem Viertel
also
los ist.
Also das kann ich nun 1:1 bestätigen. Ich komme ja vom Land aus Schleswig-Holstein und war so sogenannter Dorfscheriff. Und wir haben bei den Bauern, wir wurden zum Frühstück eingeladen, ist heute unmöglich, weil das würde sofort in Richtung Korruption gehen, das war es aber nicht. Aber es waren die Stunden, wo wir mit den Leuten gesprochen haben oder die Minuten oder wenn wir in ein Geschäft gingen oder und haben dort was eingekauft, dann sprachen uns die Menschen an und sagten, Herr Schutzmann, da und da ist das Problem, kennen Sie das? Also wir haben über unsere Menschen und unseren Bereich im Austausch auf Augenhöhe viel mehr gewusst. Heute fahren die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Autos durch die Gegend von einem Einsatz zum anderen und haben diese Chance gar nicht. Das ist auch, glaube ich, für Polizeibeamte, die jetzt so, die so Polizisten geworden sind, um mit Menschen was zu tun zu haben, sehr schwierig. Also ich finde das auch keinen guten Weg, muss ich sagen.
Ich finde auch, ich möchte heute kein Polizist sein.
Oh.
Weil, ja, man ist einfach so, wenn du siehst, die früher Polizisten geworden sind, die waren von der Volksschule und dann kamen die zur Polizei. Ich habe, wie hieß der hier, der kölsche Schutzmann, der im Karneval.
Der Ment.
Der Jupp Ment.
Ja, ja.
Der Jupp Ment, mit dem habe ich mal eine Sache im St. Mocker gemacht. So, da ging es dann drum, als er Polizist gewesen ist, also bevor er zur Sitte kam und wie das dann gewesen ist bei der Sitte. Da haben wir dann so einen Abend gemacht, so einen Gesprächsabend vor dem Publikum. Und er hat ja dann auch erzählt, wie sie dann die Ringe sauber gemacht haben. Und dann auch Polizisten dabei gewesen sind, die das wollten. Also die fanden das toll, sich zu prügeln. Ne? So, und wie das denn abgelaufen ist. Und auch so diese Romantik mit dem, hier wie so heute kommt, die das Rotlicht, so, das Milieu. Ne? Ach, liebe nette Lück. Ne? So. Und er dann ja jeden sagt, das war ein Schwerstverbrecher.
Richtig, so ist das, ne? Genau.
Das war ein Schwerstverbrecher, da war überhaupt nichts Romantisches.
Menschenhandel war total und brutal, Frauen.
Ne? Genau. Aber solche Leute wie so ein Jupp Mendt, oder ich hatte beim Jujutsu noch den Hasenmeier.
Ach, das machst du ja auch noch, stimmt, du bist ja auch
früher,
noch Sportler.
Ne? Jujutsu hatte ich den, war der Held war der Hasenmeier, Alfred Hasenmeier, ne? So, ne? Der in der Südstadt dann aufgeräumt hat, ne? So, der auch keinem Kampf aus dem Weg gegangen ist und von dem diese Geschichte war, der hat ja Polizisten dann ausgebildet und die hatten ja damals noch die Chakos.
Ja.
Und dann kam einer, da sollte ein also er war der Radfahrer und er hatte eine Tasche. Und der Polizist sollte ihn kontrollieren. Und dann hat er gesagt, haben Sie eine Tasche? Und dann sagt er, ja, gucken Sie rein. Und dann hat er reingeguckt. Und in dem Moment hat der Hasenmeier dem auf der Chaco gehauen. Ja. Der hat dann über die Ohren drüber gegangen. Der bekam kaum den Helm wieder ab. Ne? So, solche Leute gab es. Das waren Originale. Ne? Da waren Leute, die würden heute beim Staatsanwalt landen. Ja. Die würden sofort aussortiert. Und das ganze System ist ja soweit von scheinheilig. Ne? Das ist ja soweit von scheinheilig.
Es ist nicht einfacher geworden. Das ist, ne? Aber ich würde trotzdem immer noch, wenn mich jemand fragt, würde ich sagen, es ist ein toller Beruf. Ich habe auch Zeit. Ich bin 1974 bei der Polizei, habe ich meinen Dienst angefangen. Wenn du das mal so siehst, 70er Jahre, wir hatten die RAF, wir hatten die ganzen Anti-Atomkraft-Geschichten. Also wir haben viele Belastungen, die für uns auch nicht einfach waren. Aber es jede Zeit hat die Schwierigkeiten und jetzt gibt's gut ausgebildete Polizeibeamte und Polizeibeamte. Aber was mir ein bisschen fehlt, ist der Kontakt zu den Menschen. Und das muss das Pendel wieder ein bisschen in eine andere Richtung
schlagen. Ja, der menschliche Faktor. Also wenn du überlegst, damals waren die Schlachtbahn West und diese Sachen.
Ja, die habe ich alles miterlebt.
Genau, wie die Polizisten auch ohne richtige Ausrüstung da reingegangen sind. Also wenn du siehst, wie die heute ausgerüstet sind.
Wie römische Legionäre.
Gepanzert und geschützt.
Und unkenntlich. Und man kennt sie nicht. Man sieht kein Gesicht. Also man hat eben eine Masse von Uniformierten vor sich.
Ja, überhaupt nicht. Also wenn du jetzt die siehst, die haben ja den Helm nur im Ausnahmefall an. Ne? So, aber ich hatte letztens noch mit einer Polizistin in der Rösterei und dann habe ich gesagt, diese Schutzwesten, sind die denn jetzt stichfest? Das war, ja, klar, der Hals ist frei.
Ja, klar.
Ne? Also mir fällt dann immer dieses Bad Kleinen ein, wo denn irgendeiner in der Verwaltung gesagt hat, ihr kriegt keine dünnen schusssicheren Westen, sondern die dicken müssen aufgetragen werden.
Die Kevlar, die neuen sind nicht
genau.
mehr.
Genau. Und dann der Polizist denn darüber erschossen wird, weil er nicht die richtige Weste hatte oder Jacke in der Weste hatte. Und dann hat man sich darüber aufgeregt, ob jetzt dieser Terrorist denn erschossen worden ist oder nicht. Aber man hat sich nicht darüber aufgeregt, über den Polizisten, der im Einsatz für den Staat ungeschützt vom Staat da reingeworfen wird. Ne? Und das finde ich einfach nicht so, das ist nicht so durchgängig. Ne? Also entweder oder. Ne?
Ja, die Komplexität der ganzen Sachen wird immer mehr vernachlässigt. Gut, also wer jetzt in den letzten 30 Minuten nicht verstanden hat, dass du ein sehr weit aufgestellter Mensch bist und mit dem es eigentlich Spaß macht. Wir haben uns ein paar Mal schon unterhalten, auch ohne Mikrofone und ich genieße es immer wieder und ich bin auch froh, dass du heute hier warst und auch so frei und offen über alles geredet hast. Dafür möchte ich mich bedanken und ich möchte auf jeden Fall die Kölnerinnen und Kölner, die Gelegenheit haben, sich entweder mal zu Fuß oder mit der Straßenbahn in die Venloer Straße zu begeben und sich mal diesen Laden anzusehen. Vielleicht haben sie auch die Chance, dich da zu treffen. Du bist ja häufiger mal da. Die Konzerte lohnen sich in jedem Fall. Der Kaffee schmeckt, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Man kann ihn auch in vielen Geschäften in Köln und Umgebung kaufen. Es lohnt sich. Es ist ein Produkt, kein Massenprodukt. Es ist ein Qualitätsprodukt. Also es ist nicht irgendwie in Sonderangeboten zu bekommen, aber es ist einen Preis wert. Also ich wünsche dir, dass du mit der Art und Weise, wie du das als Unternehmer, als Mensch machst, weiterhin Erfolg hast. Und ich würde jetzt am Ende dich einfach mal fragen, wenn du einen Wunsch frei hättest, egal aus welchem Bereich, was würdest du dir wünschen?
Ja, du hast die Frage ja schon vorher gestellt und ich habe dann überlegt, was würde ich mir wünschen? Also ehrlicherweise habe ich keine Wünsche, so, die jetzt in diesem Bereich zu erfüllen wären. Also ich würde mir wünschen, dass meine Kinder und Enkelkinder ähnliche Chancen nutzen können, wie ich sie gehabt habe. Also diese Freiheit.
Aber ja, dafür bist du ein gutes Vorbild.
Na, na gut, aber die, alles das, was du heute siehst, seit der Pandemie im Prinzip, ist so, wie in unserer Kindheit die Lehrer sagten, wie kann denn so, wie konnte das passieren? Ne, da stehst du das genau so. Ne, die so schleichend. Und auf einmal ist es da. Und ich würde mir wünschen, dass in der Bundesrepublik und in der EU, ich sage EU, nicht Europa, sondern in der EU, wieder Vernunft einzieht. Ne? Vernunft und Empathie. Ne? Und nicht das, was momentan da abläuft. Also ich wünsche für meine Kinder und Enkelkinder und überhaupt für alle keinen Krieg. Und auch keinen sozialen Tsunami. Und auch keinen Schulden-Tsunami, sondern Freiheit. Ne? Also wirklich Demokratie. Ne? Und das wäre ein Wunsch.
Ich glaube, das könnte ich uneingeschränkt unterschreiben.
Ja, prima.
Heribert, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast. Also ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Ein interessantes Gespräch. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen.
Na klar.
Dann wünsche ich dir alles Gute und bleib auf dem Weg, den du eingeschlagen hast und sei Vorbild für Kölnerinnen und Kölner. Danke.
Ja, vielen Dank.